Küche und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Hallo Daniela. Jetzt geht's weiter mit einer neuen Episode. Du hast ein Buch dabei und ich habe ein Buch dabei. Und ich drängel mich jetzt mal vor, weil es ist meine Lieblingsärztin, über die ich jetzt hier rede. Das ist,
wie du meinst.
Ich mache sehr viel mit ihr. Das heißt, wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da geht's um das Thema HPU. Und ich freue mich so ein bisschen, weil dieses Buch ist in unserer Focus Insight-Reihe erschienen. Das sind so Kompakt-Ratgeber, so kleine Ratgeber, die ein Thema sehr knackig behandeln. Und sie hat zum Glück sehr, sehr früh da ein Buch geschrieben für uns. Das heißt, die Darmverschwörung. Da geht es um das Thema HPU. Wir beide können mitreden. Mhm. Das ist ein spannendes Thema, gehen wir gleich noch drauf ein. Und dieses Buch, das war von Anfang an immer so ein bisschen, hier mal ein paar Verkäufe. Und jetzt seit so 3-4 Monaten sehen wir das halt jeden Monat bei uns so richtig im Verkauf. Und das macht mich halt so glücklich, weil wir halt es geschafft haben, so ein Thema zu besetzen. Und obwohl es ein paar HPU-Bücher gibt, ist es echt eins der besseren, weil der HPUler hat halt in der Regel, das ist keine Krankheit, das ist eine Genschwäche. Man verliert dann Zink und Vitamin B6, wenn man Stress hat. Und das hat fatale Auswirkungen und die finden sich dann leider auch im Darm irgendwann wieder. Und deswegen ist es ein so wertvoller Ratgeber, die Darmverschwörung. Ich bin ja der Hörbuchmensch bei uns. Sibylle hat es auch ganz tough mit ihrer Tochter eingelesen und es ist auch ein schönes Hörbuch geworden. Wobei, weil da so kleine Rezepte auch drin sind und so ein paar Kniffe. Es ist wirklich ein tolles Buch, das man lesen sollte und auch ein paar Anmerkungen reinmacht. Und wenn man von HPU betroffen ist, und ich kenne zwei in diesem Podcast, die haben mit dem Thema zu tun, das ist ein echter Gamechanger im Leben. Also wenn man diese Diagnose bekommt, weil man kann mit einfachen Mitteln, es ist ein bisschen Zink einnehmen, es ist ein bisschen B6 einnehmen, manchmal vielleicht noch irgendwas anderes dazu. Und die Energie kommt zurück und das ist echt ein verrücktes Ding. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Dr. Mezibille Freund, die Darmverschwörung. Das ist ein echt toller Ratgeber in unserer Focus Insight-Reihe.
Ja, eine ganz wunderbare, tolle Frau. Du hast mir ja damals den Kontakt hergestellt. Wir haben bei der Frankfurter Buchmesse so ein bisschen geplaudert und irgendwie sind wir auf das Thema Energielosigkeit gekommen, obwohl wir ja beide im Grunde genommen Powermenschen sind. Und so sind wir von einem zum anderen Thema gekommen, wie die alten Menschen über Krankheiten geredet. Nein, natürlich nicht.
Es ist keine Krankheit. Es ist zum Beispiel auch in Deutschland, also es gibt irgendwelche Länder, da gilt es auch als Krankheit. In Deutschland gilt es, wird sogar als, ja, von vielen abgehandelt. Das ist nichts, das ist irgendwie Hirngespinst oder sowas. Aber es ist nachweislich, es gibt Labore, gerade in den Niederlanden, die weisen das eindeutig nach. Also, ja.
Ja, und dann hast du mir erzählt, dass das nach HPU klingt. Und ich habe dich gefragt, nach was klingt das? Und dann hast du mir das erzählt. Und ich war dann tatsächlich auch direkt bei dieser Dr. Sibylle Freund. Und eine unfassbar tolle Frau. Wahnsinn. Ich bin dir unfassbar dankbar für diesen Kontakt und fahre dafür auch gerne 6 Stunden Auto. Bin jetzt demnächst wieder bei ihr zur Nachkontrolle. Und ja, dann fahre ich halt mal 6 Stunden Auto und verbinde das mit ein paar anderen Dingen. Und ich bin wirklich so glücklich, weil ich merke, wie meine Energie sich um einiges wieder gesteigert hat. Und ich war zwar die ganze Zeit leistungsfähig, sonst hätte ich auch nicht so viel, ja, kreieren können. Aber das, was ich jetzt an Energie habe, das ist unfassbar viel mehr. Das ist echt genial.
Also ich habe, also, glaube ich, das Beispiel.
Das ist ein Gamechanger.
Ja, ich glaube, ich habe das Beispiel gesagt, das ist, wenn ich früher sowas wie eine Frankfurter Buchmesse gehabt hätte, dann wäre ich abends, ich hätte den Tag gut rumgekriegt, alles gemacht, aber abends hätte ich zu Hause um 20 Uhr auf dem Sofa gehangen und hätte mich so lange erholen müssen, bis ich wieder aufstehe. Und heute ist es halt so, dass ich sage, nee, ich kann dann abends auch noch mal ein paar Mails checken oder ich könnte sogar auch während der Buchmesse abends mich noch mit Freunden treffen, ohne dass ich jetzt da durchhänge. Und das ist tatsächlich der Unterschied und das macht eine riesen Lebensqualität aus. Und wir hatten, als das Buch frisch war, hatten wir so eine Vorlesung. Da waren so 50 Leute und da war ein Mensch dabei, der hat wirklich eine Leidensgeschichte erzählt. Also er hat die Diagnose schon bekommen, also auch gar nicht von Sibylle, sondern von jemand anderem. Aber er ist wirklich 30 Jahre hat er durchgehangen. Wurde schon dem haben sie schon Psychopharmaka und sowas alles gegeben, bis dann er irgendwann von der HPU erfahren hat und innerhalb von einem Jahr hat sich sein Leben geändert. Und wenn du überlegst, dass du dann 30 Jahre gelitten hast, ist es doch total blöd, wenn es so einfach ist.
Ja, Wahnsinn. Und du hast vorhin erzählt, dass ihr das Buch ja so platziert habt, dass es sich richtig, richtig gut inzwischen verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder die andere Hörerin oder Hörer hier gibt, die jetzt sagen, ja, wie geht denn das? Ich habe auch ein Buch, was wirklich richtig gut ist, aber es verkauft sich nicht. Was habt ihr getan, damit es sich so gut verkauft?
Also tatsächlich sind es jetzt ganz viele Kanäle, die wir bespielen. Das heißt, Sibylle selbst ist sehr aktiv. Sie hat einen eigenen Podcast mit einer guten Reichweite, den ich auch mit betreue. Und dann haben wir jetzt aber zu diesem HPU-Thema einen YouTube-Kanal und einen weiteren Podcast, also den Ton von dem YouTube-Kanal noch als Podcast reingesetzt. Und das ist so diese Veränderung gewesen, wo wir einfach sagen, okay, das sind jetzt 25.000 Videoaufrufe und dann geht es auf einmal los. Wir kriegen auch tolle Fragen. Also das sind richtig tolle Fragen aus der Community, die, weil wir dachten halt irgendwann, mein Gott, jetzt haben wir irgendwie, ich glaube, wir haben 35 Videos oder sowas gemacht und wir dachten, wir sind fertig. Und jetzt kommen die Fragen aus der Community und wir haben schon wieder eine Liste von 12 Folgen, die wir drehen müssen.
Wow, oh, wie wundervoll. Ja, das ist toll.
Und das sind so Geschichten, das machen wir. Das ist jetzt natürlich, geht ein bisschen über die Verlagsarbeit hinaus, aber nichtsdestotrotz, die Hinweise geben wir schon. Das heißt, manchmal können wir auch sagen, das können wir nicht machen. Aber mein Gott, das gibt zu fast jedem Thema die Möglichkeit, ja, einen YouTube-Kanal oder einen Podcast aufzubauen. Und das ist dann nochmal ein bisschen Fleißarbeit, aber viele Themen funktionieren. Also gerade im Podcast, deswegen machen wir das ja auch, gerade im Podcast, wenn du wirklich Woche für Woche da bist, dann funktioniert das.
Ja,
Fleißarbeit.
Und, ja, total. Und dein Geschäftspartner, der Thomas, der berät ja auch Unternehmer, nicht Unternehmen, berät Unternehmer. Und ich weiß zufälligerweise, dass er in den letzten 2 Tagen mit einer meiner Autorinnen zusammengesessen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das diese Autorin auch wirklich jetzt so richtig, richtig beflügelt, nochmal mit ihrem Thema auch weiter nach vorne zu kommen.
Es ist tatsächlich so, dass wir müssen manchmal ein bisschen, es ist immer blöd, wenn du so Aufgaben dann verteilen musst, ja, aber das gehört halt dazu. Wir müssen losgehen und wir müssen Dinge machen. Ich bin ein großer Freund des Probierens. Testen, testen, testen. Und ja, das ist manchmal mühselig, aber ich komme bei 95% der Dinge damit vorwärts. Und Hilfe holen. Also das ist tatsächlich, Hilfe holen ist, es gibt so viele, also immer schauen, wer berät einen oder wer begleitet einen wirklich. Aber es gibt so viele gute Menschen und deswegen Hilfe holen ist, glaube ich, maßgeblich bei Erfolgsprojekten. Nicht alleine gehen.
Da fällt mir die wunderbare Anouk Ellen Susanne ein, die in ihren Vorträgen immer sagt, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter.
Und da ist wirklich was dran. Also ich mache so viele Sachen mit anderen Menschen zusammen und das ist einfach der Punkt. Und für mich ist noch ein Bild, was da für mich ganz wichtig geworden ist. Wir haben bei diesen Win-Win-Situationen, die entstehen, oft die Situation, dass dieses Win-Win nicht gleich ist. Mhm. Und ich appelliere trotzdem an jeden, nicht berechnend, nicht verrechnend sein, sondern schauen, habe ich einen Gewinn, dankbar annehmen und hat jemand anderes vielleicht durch eine andere Positionierung, durch eine andere Stelle, an der er ist, einen größeren Gewinn, auch dafür dankbar sein.
Und es muss nicht immer 1:1 sein. Manchmal ist es, du tust jemandem was Gutes und kriegst von einer ganz anderen Ecke plötzlich Unterstützung. Und ich liebe zum Beispiel von einem großen Unternehmernetzwerk, in dem ich auch bin, den Satz, wer gibt, gewinnt. Und ich habe ihn für mich sogar umformuliert in, wer schenkt, empfängt.
Wow.
Das ist so dieses, ja, wenn du schenkst und wenn du gibst, es kommt zurück. Und wir haben eine Gesellschaft, neulich hat jemand den Begriff Ichlinge benutzt, den fand ich sehr, sehr passend. Wir haben leider eine Gesellschaft, in der dieser Egoismus immer mehr Formen annimmt, beziehungsweise immer größer wird. Und wenn wir als Gesellschaft es schaffen, mehr wieder in dieses Geben zu kommen und mehr in dieses auch Dinge zu schenken, ohne gleich eine Gegenleistung zu erwarten, dann verändert sich die Energie der Gesellschaft. Aber davon sind wir leider gerade meilenweit entfernt.
Ist aber klassisches Netzwerken letztendlich.
Ja?
So sollte
ja,
es funktionieren. Also das heißt, ich gebe etwas rein und ich bekomme es nicht zwingend von der Stelle wieder, von der ich jetzt gerade etwas gebe, sondern tatsächlich aus irgendeiner anderen Richtung. Aber wenn man da in Balance ist, funktioniert das. Jetzt sind wir ein bisschen
ja.
Esoterisch.
Ja. Jetzt sind wir etwas abgeschweift in Philosophie, Esoterik, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, Energie.
Ja, aber letztendlich ist für mich jedes Buchprojekt ist Energie.
Oh ja, oh
Ja,
ja.
das ist, wenn wir das so, weißt du, du musst die Energie, die da auf dich zukommt als Verlag, die müssen wir aufnehmen und müssen die bestmöglichen Bahnen bieten, damit die Autoren und Autorinnen ihre Energie dann da voll reingeben können und überall im Buchhandel am besten stehen. Die Elbprinzessin, da haben wir letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen. Das ist Buch 20 von dir. Das habe ich mir gemerkt und gelernt.
Ja.
Und
Und das erste Kinderbuch.
das erste Kinderbuch. Und jetzt reden wir noch über ein Buch. Und weißt du, welche Nummer es hat?
11, 12.
Okay. Um was
Ich glaube,
geht's
das
da?
war, es war, es ist im Corona-Jahr, glaube ich, rausgekommen. 2020, 2021, irgendwie in der Corona-Zeit. Am Ende geht es auch um Energie. Nein, nicht ganz, aber es geht um um die Aufstellungsarbeit im Coaching, und zwar mit Symboltieren. Ich coache ja gerne mit lebendigen Tieren, also mit Pferden, oder aber auch mit kleinen Plastiktieren, am allerliebsten mit Schleichtieren, also kleine Schleichwerbung hier am Rande. Und ich liebe diese Aufstellungsarbeit mit Tieren. Ich durfte die damals in meiner Ausbildung zum Aufstellungsleiter lernen und habe irgendwann festgestellt, es gibt gar kein Buch darüber. Und dann kam ich auf diese Idee, selber ein Buch dazu zu schreiben. Und das ist ein Buch, wo die Grundlagen des Coachings und der Aufstellungsarbeit drin sind, aber mit dem Schwerpunkt, wie kannst du mit Hilfe von Symboltieren Themen klären. Für mich ist Coaching übrigens die Kunst der richtigen Fragestellung und die Kunst der guten Beobachtung. Und genau darum geht es, wenn du Situationen mit Tieren aufstellst. Und nehmen wir mal eine Familienkonstellation. Ich habe gerade witzigerweise einen Fall im Kopf, um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, was passieren kann, wenn du mit Tieren Aufstellungsarbeit machst. Die Dame wollte, eine Dame mittlere, also wie alt mag sie gewesen sein, um die 40, so mittleren Alters halt. Und sie wollte sich beruflich verändern. Darum ist sie bei mir im Coaching gewesen. Und irgendwie sind wir sehr schnell zu ihrer Familie gekommen und ich habe ihre Familie aufstellen lassen. Und da hat sie für sich einen Adler aufgestellt, für ihren Mann ein Walross, für ihre Kinder einen Löwen und ein Reh. Und die standen so komisch zusammen. Und dann kannst du anfangen, Fragen zu stellen. Also da bot sich die Frage an, die leben ja alle in ganz unterschiedlichen Welten. Wo begegnen die sich überhaupt? Und allein diese Frage, wo begegnen die sich, löst natürlich beim Gegenüber sehr, sehr viel aus. Und es war ja auch so symbolisch, sie als Adler, wir waren hinterher in völlig anderen Themen drin. Und richtig krass wurde es, als sie diesen, ich habe dann irgendwann gesagt, nimm mal deinen Ehemann in die Hand und guck ihn dir mal an. Und dieses Walross, seitdem ist es für mich leider so ein bisschen geprägt, weil das so krass war. Sie fing an zu weinen und es kam ganz viel Wut. Dann sagte sie, er ist wie mein Mann, diese großen Zähne, mein Mann beißt mich ständig. Und wenn ich diese faltige Haut sehe, der trinkt zu viel, der raucht zu viel. Und wow, plötzlich waren wir in einem völlig anderen Thema drin, was natürlich erstmal geklärt werden musste, bevor wir überhaupt an ihre beruflichen Perspektiven gehen konnten. Übrigens inzwischen, das ist jetzt 10 Jahre her, die ist glücklich neu verheiratet und lebt ihr Traumleben als Stewardess. Also das ist total crazy, wie sich ihr Leben verändert hat. Aber du kannst halt anhand dieser Symboltiere, gerade wenn du nichts sagst, sondern nur sagst, suchst dir aus und die Kunden stellen grundsätzlich irgendwo intuitiv die Tiere auf, dann kannst du halt sehr schöne Fragen stellen. Du kannst nach Blickrichtungen fragen, du kannst nach Größen der Tiere fragen, nach Ausgeglichenheit. Wenn dann Löwe neben einem Reh steht, kann man schon mal fragen, wenn es auch vielleicht Chef und Mitarbeiter ist oder umgekehrt, wie die miteinander kommunizieren. Und das Schöne ist, dass du über Tiere sehr provokative Fragen stellen kannst. Und das provokative Coaching ist vielleicht das eine oder andere Mal sehr unbequem, aber es ist so wirksam. Und über Tiere zu reden, ist so viel einfacher, als über andere Menschen zu reden.
Also wir reden über das klassische Familienaufstellen eigentlich, was es so gibt, ne? Das heißt, das machst du jetzt nur mit Tieren?
Es sind ja unterschiedliche Aufstellungsarten. Du kannst Familien aufstellen, du kannst aber auch Organisationen
Ja,
aufstellen, du kannst
aber
Firmen
da kommt es ja,
aufstellen,
aber
aber
es kommt ja von diesen Familienaufstellungen. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere schon gemacht. Ich
ja.
weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier verraten darf, aber nein, ich verrate es doch. Wir haben schon Buchprojekte aufgestellt.
Ja, cool. Mega.
Weil irgendwas hakte. Und
Ja.
dann haben wir das aufgestellt und
Ja, mega.
dann haben wir das Problem gesehen und
Ja, mega.
tatsächlich, tatsächlich auch geklärt. Und das kann jetzt für den einen oder anderen einen Hauch von Esoterik haben. Ich finde es ein ganz spannendes Thema und mich interessiert es ehrlich gesagt auch gar nicht. Wenn ich die Lösung darin finde, würde ich es immer wieder machen.
Und du kannst, ja, absolut. Du kannst aber auch, ich mache es tatsächlich, ich bringe auch ein Unternehmenscoaching. Also mein Hauptfokus ist ja tatsächlich so das Buchcoaching inzwischen, aber ich bin immer noch ab und zu als Kommunikationstrainerin, als Rhetoriktrainerin, als Vertriebstrainerin unterwegs und gerade auch in der Finanzbranche. Und die gucken mich erstmal ein bisschen schräg an, wenn ich mit Tieren teilweise ankomme. Aber du kannst unfassbar gute Sachen machen. Eine meiner Lieblingsfragen in Gruppen, gerade wenn da viele so Alpha-Tierchen drin sind, dass ich dann natürlich nach einer gewissen Vorbereitungszeit, nicht in den ersten 1, 2 Stunden, das wäre vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn da die Tante mit den Spielzeugtieren ankommt. Aber du kannst zum Beispiel so nette Fragen stellen oder sagen, hier such dir mal das für dich gruseligste Tier aus oder ein Tier, was du total schlimm findest. Und ich gebe dann eine Liste, weil ich habe nicht für alle Schleichtiere. So Nacktschnecken, Zecken und Mücken gibt es irgendwie nicht so wirklich als kleine Plastiktierchen. Vielleicht gibt es sie irgendwo, ich habe sie nur nicht entdeckt. Dann sage ich, such dir jetzt mal das für dich schrecklichste Tier aus. Und das sind die drei, die am liebsten genommen werden tatsächlich. So, dass die führen meine Liste der ungeliebtesten Tiere an. Und dann wirklich die Frage zu stellen, okay, was hat das Tier mit dir zu tun?
Oh.
Oh.
Okay.
Oder die Frage, was hättest du denn gerne für eine Eigenschaft von diesem Tier?
Okay.
Das ist Perspektivwechsel par excellence. Und was passiert? Es gibt ja oft so ein Unternehmen, das über irgendjemanden geredet wurde. Ich wurde mal für einen, das war witzigerweise im öffentlichen Dienst, wo ich gebucht wurde, da war der Auftrag, die Menschen reden nur noch übereinander, aber nicht mehr miteinander. So, und dann hast du natürlich über solche Ansätze dieses, wenn so böse über Menschen gesprochen wird oder wenn du anfängst, nur noch das Negative in deinem Chef, in deinen Mitarbeitern, in deinen Kollegen zu sehen, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Und das bietet unheimlich Raum, neue Fragen zuzulassen.
So, wie heißt denn das Buch, über das wir hier gerade reden? Wir haben das noch gar nicht genannt.
Oh, das heißt Aufstellungsarbeit im Coaching, wie Sie erfolgreich mit Symboltieren arbeiten.
Okay.
Erschienen nicht bei euch, bei Schäfer-Pöschel.
Ja, alles
Zu
gut.
einer Zeit,
Das
als
habe
ich euch
ich.
noch gar nicht kannte.
Das ist aber auch etwas, was haben wir von Anfang an gesagt. Es gibt 70.000 Neuerscheinungen im Jahr, also und es ist klar, dass wir die nicht alle machen können.
Warum nicht? Nein, was
Nein. Also das ist, und ich habe nicht diesen Konkurrenzgedanken. Das heißt, wir haben so viele tolle, was ich mache Hörbücher für andere Verlage, die dann bei uns erscheinen, wo wir einfach sagen, pass auf, ich finde das, ich würde gerne das Hörbuch haben und ich erlebe eigentlich auch bis auf ganz wenige Ausnahmen da eine ganz große Offenheit. Und ich glaube auch, wir sollten da ja viel, wir reden viel über Kooperationen, also auch auf dieser Ebene. Als Verlagshäuser, als Medienhäuser stehen wir alle auf derselben Seite. Wir wollen unsere Produkte bestmöglich in den Markt bekommen und müssen mit Buchhandlungen entsprechend reden. Und da kann man auch Kräfte bündeln. Also da bin ich auch außerhalb dieses Konkurrenzdenkens.
mega. Auch das zeichnet euch wieder aus. Wir hatten ja in der letzten Folge, habe ich ja so einen kleinen Teaser in eure Richtung gebracht, warum ich die Zusammenarbeit mit euch so sehr schätze. Und auch das ist sehr besonders. Welcher Verlag macht das?
Ja, also natürlich. Manchmal ist es natürlich ärgerlich, wenn man irgendwas vielleicht nicht gekriegt hat und der Autor, den wir eigentlich schon fest unter Vertrag gewähnt haben, dann doch woanders hingehend. Das passiert und das ist aber für mich auch was Normales. Genauso ist es natürlich, ja, auch mit vielen Verträgen, die wir abschließen, ist vielleicht auch jemand anderes traurig, dass er das nicht bekommen hat. Aber ich kann es nicht ändern. Das ist halt einfach. Aber ich glaube, man sollte da nicht in Konkurrenzdenken verfallen. Es gibt so viele tolle Themen und Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen.
Gibt so viel. Auch ich merke das im Moment. Ich habe tatsächlich sehr viele Anfragen und das freut mich auch total. Aber auch da gilt es natürlich zu schauen. Was passt auch zu mir als Coach? Ich habe auch schon Dinge jetzt abgelehnt, weil es einfach nicht zu mir passt. Ich habe gerade auch dem Thomas wieder einen Kunden mal zugeschustert und habe gesagt, hier, ihr könnt euch gerne mal unterhalten. Vielleicht ist es was für euch. Ich bin aber in dem Fall nicht die richtige Begleiterin und vielleicht ist es trotzdem was für euch. Auch sowas habe ich schon gemacht.
Für wen ist denn jetzt dieses Coaching-Buch, was wir hier gerade so ausführlich vorgestellt haben?
Für Coaches und für Coaches, die Coaches werden wollen. Coaches, die Coaches werden wollen, also für Menschen, die Coaches werden wollen.
Okay.
Also es ist im Grunde genommen ein Anleitungsbuch. Es fängt mit ganz, ganz, ganz pragmatischen Dingen an, die im Grunde genommen auch jeder, der in der Coaching-Ausbildung ist, nutzen kann. Also es erstmal, wo, was ist überhaupt Aufstellungsarbeit? Woher kommt die Aufstellungsarbeit? Viele verbinden ja Aufstellungsarbeit mit dem Namen Hellinger. Grundsätzliches. Was tust du bei stockenden Prozessen beispielsweise? Und stockende Prozesse gibt es ja nicht nur in der Aufstellungsarbeit, sondern auch so im Coaching. Was sind deine Must-Dos beim Coaching? Was sind deine No-Gos beim Coaching? Also es gibt einfach so Dinge, die, ja, die sollte ein Coach einfach nicht tun. Dann erkläre ich die Symboltiere, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt. Denn es ist ein großer Teil, also der größte Teil ist der Praxisteil. Da geht es zum Beispiel um auch um Fragestellungen. Wann stellst du welche Fragen? Welche Fragen gibt es überhaupt? Wann bieten sich welche Fragen an? Denn jede Frageart, selbst die geschlossenen Fragen, haben ja ihre Berechtigung in dem einen oder in dem anderen Zusammenhang. Und da diese Sensibilität der Sprache und der Fragen zu kriegen, darum geht es. Es geht um die verschiedensten Dinge, welche Themen es gibt. Du kannst ja alles aufstellen, ob es berufliche, private Themen sind, ob es Krankheiten sind, ob es das Thema Finanzen ist, ob es dein inneres Team ist, ob es äußere Dinge sind, ob es Konflikte sind, ob es Entscheidungen sind. Du kannst alles aufstellen und das ist das Faszinierende. Und genau diese Dinge erkläre ich. Aber auch, wie gehst du in so ein Coaching rein? Wie beendest du auch so ein Coaching sinnvoll? Wie ist überhaupt die Auftragsklärung? Das heißt, es geht nicht nur um das Aufstellungsthema, sondern ganz wichtig, wie, ich nehme ein Beispiel. Kennst du den Begriff vergifteter Auftrag?
Ja, tatsächlich. Also ich habe eine Vor ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn in deinem Sinne kenne, aber ich habe eine klare Vorstellung davon.
Es gibt so Menschen, und ich bin auch schon häufiger mal in solche Fallen getappt, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir immer mal wieder passiert, aber immer seltener. Es gibt so Menschen, die kommen zu dir und ich sage mal, sei auf der Hut, wenn diese Menschen anfangen, schlecht über die vorherigen Coaches zu sprechen. Also so, wenn du so in ein Coaching reingehst und dann fragst, hey, was ist denn, was hast du bisher oder was haben Sie denn für Ihr Thema bisher gemacht? Bei wem waren Sie denn? Und dann kommt, ich war bei Herrn Meier, ich war bei Herrn Müller und bei Frau Schulze und bei Frau wie auch immer. Und ach, und die haben es alle nicht geschafft und so weiter. Also achte auf die Worte deines Klienten. Denn gerade wenn jemand sehr negativ über Berufskollegen spricht, könnte es sein, muss nicht sein, aber es könnte sein, dass du der Nächste in der Reihe bist, wenn du nicht so funktionierst, wie die Person es gerne hätte. Und Coaching ist unbequem, im Idealfall. Also wenn jemand wirklich weiterkommen möchte, dann darf er auch über diese Grenzen gehen, über seine Komfortzone hinaus. Und das ist manchmal
Ja,
unangenehm.
muss, sonst macht es keinen Sinn. Also,
Ja,
das
und du
heißt,
willst Dinge
Moment,
nicht
ja,
tun.
also wenn ich einen Schritt machen will in der Weiterentwicklung, dann ist das immer mit unangenehmen Dingen verbunden. Immer.
Ja, und die Schattenseiten, sich wirklich zu trauen, diese Schattenseiten anzusehen und zu verstehen, dass wir, jeder von uns ist kein Engel. Keiner von uns ist ein Engel, so rum ist vielleicht schöner formuliert. Und jeder von uns hat schon mal einem anderen Menschen bewusst oder unbewusst wehgetan, verletzt, irgendwas getan, wo es viel leichter ist zu sagen, der ist ja so doof und der hat ja getan, aber dann wirklich mal so diese Frage zu stellen, und welchen Anteil habe ich da dran? Oder auch so Muster zu erkennen, wenn Dinge immer wieder passieren. Und das ist unbequem. Und wenn du jemanden hast, der es gerne bequem hat und der nicht bereit ist, diese Schattenseiten zu sehen, und du sagst, dann bringst vielleicht da mal Themen auf den Tisch, die unangenehm sind für die Person, dann kann es dir passieren, dass du dann hinterher genauso in diese Reihe der unfähigen Coaches eingruppiert wirst. Und das ist so ein vergifteter Auftrag, wirklich genau zu hinterfragen, mit welcher Intention kommt diese Person und mit wem hat sie schon gearbeitet und warum hat es vielleicht auch nicht funktioniert.
Ja, das ist, also ich kenne das auch aus anderen Bereichen. Das ist jetzt dann, das kannst du fast auf alles übertragen, wenn du jemanden hast, der irgendwie dir eine Reihe von Referenzen, die eigentlich gut sind, aufzählt, mit denen er nicht klargekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du der Nächste bist in dieser Aufzählung sehr hoch. Und da darf man auch Nein sagen.
Ja, und sich nicht überreden lassen. Also ach, ich habe gerade vor 2 Jahren hatte ich auch wieder so einen Fall und ich habe mich so geärgert, weil die Person kannte ich sogar, über die sie dann nicht so, die Person nicht so toll gesprochen hat. Ich hätte nur das Telefon in die Hand nehmen müssen und einfach mal anrufen müssen, hey, du hast doch mal mit der Person gearbeitet, wie war denn die Zusammenarbeit? Aber in dem Moment war das einfach, wir haben uns gut verstanden und ich habe, obwohl ich es immer wieder sage, achte darauf, wie Menschen über andere Menschen sprechen. Ich habe es in dem Fall nicht getan. Ich gehöre jetzt übrigens auch wahrscheinlich zu der Gruppe der Buchcoaches, die unfähig sind in der Wahrnehmung dieses Menschen.
Ja, zum Glück kann ich bestätigen, dass das nicht der Fall ist und dass das nicht stimmt. Und ich muss mich gerade selbst korrigieren. Man darf nicht nur Nein sagen zu solchen Kunden oder Kundinnen. Man muss Nein sagen zu solchen Kundinnen und Kunden, weil sie ziehen einen runter und am Schluss ist genau das, was man nicht will, nämlich dieser Auftrag bringt auch kein Geld, weil der Aufwand wird immer größer als das Ergebnis. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die muss man nicht machen. Wenn man auf den Bauch hört, kriegt man das oft schon mit und dann zuhören, was die Menschen erzählen, ja.
Ja, aber auch da, in dem Moment, diese Person ist dann ihren Weg gegangen, hat das Buch auch inzwischen veröffentlicht. Und auch da, ich wünsche dieser Person von Herzen ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch. Also alles ist fein,
Das ist
auch wenn es
wichtig.
mir viele Nerven gekostet hat.
Da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt. Das ist wichtig, dass man wirklich dann auch sagt, das ist nicht meins, das ist es alles gut und ich wünsche trotzdem allen viel Erfolg. Und ich glaube, das ist so die richtige Einstellung, mit der man an solche Sachen gehen sollte. Weißt du, was ich gerade so im Kopf sehe? Normalerweise müsste man so ein kleines Set in einem Köfferchen haben mit den Schleichtieren, wo das Buch dann in der Mitte liegt. Das ist irgendwie so das Bild, was ich
Eine
hier so sehe.
geniale Idee.
Ja? Also wir müssten mal
Ja.
gucken, ob die Firma Schleich nicht Lust hat auf sowas.
Ja. Ich habe schon mal die Firma Schleich über LinkedIn. Also man kriegt die Geschäftsführer bei LinkedIn raus, aber sie haben leider nie geantwortet und dann habe ich es irgendwann losgelassen. Aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden, irgendeine Person, die jetzt diesen Podcast hört und sagt, hey, ich kenne einen der Geschäftsführer oder der Marketingleiter oder wen auch immer in der Firma Schleich.
Weil das finde ich eine total witzige Idee, weil ich meine, es gibt ja so ein paar Grundtiere wahrscheinlich, ja, die halt wichtig sind, die besetzt werden müssen. Und letztendlich, wenn du so einen Koffer holst mit Figuren zum Aufstellen, das ist ja auch nichts anderes, ja. Sind dann irgendwelche Holzfiguren oder wir haben das auch schon mit Steinen gemacht, ja.
Ja, Steine gehen auch gut.
Ja, aber das ist natürlich so ein Set mit Schleichtieren in der Mitte, dein Buch. Ist so eine schöne Idee, oder?
Ja, total. Ich habe übrigens am Ende des Buches auch, ich glaube, 80 Tiere sind es, die ich aufgeführt habe, alphabetisch. Ich empfehle immer, den Kunden erzählen zu lassen, was er mit dem Tier verbindet. Aber wenn es mal stockende Prozesse gibt, darf der Coach auch gerne in dem Moment in dem Buch nachlesen. Und beispielsweise, ich schlage jetzt mal irgendeins auf. Oh, die Schlange. Dann gibt es hier eben die Beschreibung in der Mythologie und in der Medizin. Und ich habe so also die verschiedensten Aspekte, die Schlange als Krafttier beleuchtet. Und habe dann immer am Ende des Tiers die mögliche Symbolik im positiven und negativen Sinne. Also bei der Schlange habe ich habe jedes Tier auf 6 Schlagworte am Ende nach der Beschreibung reduziert. Wie gesagt, ich empfehle immer, den Kunden selbst zu fragen. Typisches Beispiel ist die Katze, aber da komme ich gleich zu. Mögliche Symbole, Schlauheit, Weisheit, Wandel, Heilung. Aber sie wird auch mit List und Falschheit verbunden, je nachdem. Und das kann dann auch noch mal so im Coaching-Prozess, wenn so gar nichts kommt vom Kunden, kann man immer noch mal diese Dinge einfließen lassen. Warum frage ich immer den Kunden, den Klienten danach? Die Katze ist ein schönes Beispiel, weil die Katze ist ein Tier. Entweder wird sie geliebt oder sie wird, ich mag das Wort, das negative Wort dazu gar nicht in die Hand, nee, in den Mund nehmen. Sie wird vielleicht abgelehnt oder nicht so toll empfunden. Ich liebe Katzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sie nicht lieben kann, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die eben auch negative Dinge mit ihr verbinden. Und deswegen ist es so wichtig, den Klienten zu fragen.
Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich tendenziell einfach, weil ich auch eine Liebe zu Katzen habe, haben wir auch schon verraten hier im Podcast, hätte ich wahrscheinlich auch tendenziell zum Beispiel gesagt, ach, ich nehme meine Katze, ne?
Ja.
Sind sehr soziale Wesen.
Ja, und für mich sind es große Heiler.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja.
Sehr, sehr
Oh,
spannend.
wir kommen immer wieder ins Esoterische.
Ja, mein Gott, so ist es vielleicht auch. Mit mein
Macht
Gott
nichts.
fängt man so einen Satz dann auch noch gut an, ne? Ja.
Der war
Dein
gut.
Buch verlinken wir natürlich. Und ja, es ist ein anderer Ansatz. Gerade, ich glaube, gerade in diesem Coaching-Bereich ist halt in der Methodik vieles schon da und jeder neue Ansatz ist, glaube ich, sinnvoll. Und ich finde das mit den Tieren echt eine charmante Idee, weil du halt so eine Brücke machst, wo du halt nicht über diese Tiere ist diese erste Arbeit des Aufstellens halt viel einfacher.
Das stimmt. Ja, ich habe übrigens jetzt in der aktuellen Startup Rally ist ein Beitrag von mir drin, was Gründer von Symboltieren lernen können.
Okay.
Kleiner Tier. Die müsste jetzt demnächst rauskommen. Wir sind jetzt gerade im Februar, Ende Februar 2025. Ich muss gerade überlegen, welches Jahr wir haben.
Ja, Symboltiere. Guck mal, was wir alles hier behandeln. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
Ich auch. Bis dann.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.